Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos und dem Mitchell. Nein. Ich habe in dem Moment gemerkt, frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch. Das ist eine feine Unterscheidung. Aber nicht nur mit dem Mitch, sondern auch dem...
Und dem Ant. Hallo.
Seht ihr. Hallo,
guten mal. Abend. Wir sind wieder da.
Ja. An, wo erreiche ich dich denn heute?
Vor meinem Mikrofon. Diesmal ein bisschen näher ran. Ich habe ja mich sagen lassen, dass ich beim letzten Mal ein bisschen zu laid back klang und jetzt beiße ich ins Mikrofon.
Ja, aber dafür sprichst du jetzt ja leise. Das ist ja der gleiche Effekt.
Wenn Ach, das ist alles Quatsch. Ich sehe doch nichts. Wir sollen doch nicht gleichzeitig reden, habe ich mir
nicht
gehört.
Nicht so schüchtern. Wir sind doch nur unsere Hörer.
Ach, unsere Hörer.
HörerInnen.
Die hören doch bestimmt also da in doppelter Geschwindigkeit, damit es schnell vorbei ist hier.
Ja, echt? Kann man das? Ja. Unsere Sendung in doppelter Geschwindigkeit hören?
Ja, also ich könnte das nicht. Also ich habe es noch nie probiert.
Ich kenne ja so Leute, kennst du auch so Leute, die doch dann irgendwie du hast ja dieses WhatsApp nicht, ne?
Und nee.
Aber es gibt es ja auch bei diesen anderen Messenger-Diensten.
Also und wenn man, Sprachnachrichten.
Ja, dann haben sie Sprachnachrichten und dann sind Leute, die quatschen da einer drauf und denkst, habe ich ja aus Versehen irgendwie auf doppelte oder fünffache Geschwindigkeit gestellt? Nee, die sprechen wirklich so schnell.
Ja, interessant, ein schöner Effekt. Also einfach nur so, ja, ich will eure Zeit nicht verschwenden, deswegen erzähle ich es mal ganz, ganz schnell. Und
da muss man eigentlich immer nur die Konsonanten sprechen. So die Vokale dazwischen, die werden irgendwie wegeditiert. Den denkt man sich, das ist einfach so dazwischen.
Ja, ich habe verstanden, was du sagen wolltest, aber irgendwie könnte ich das nicht. Ja, gut. Trinken wir heute wieder Bier oder bleiben wir mal bei Wasser?
Was? Eher? Habe ich hier ein bisschen abgestandenes Pennywasser. was ist das hier? Medium. Medium.
Bei mir wieder frisch aufgesprudelt.
Hm. Ja. Aber ich habe auch ein irisches Hopfen und Doldengetränk.
Ja, britische Hopfen habe ich hier auch am Start. Ich habe so Punk, ne? So passend zu unserem Thema so ein bisschen, auch wenn das.
Oh ja, Punk so, und
Independent.
New Wave und ja, sowas.
Sowas, ne? Postmodern quasi.
Guinness, das ist aus Irland, passt nicht ganz, ne?
Naja, passt britische Inseln. Wollen wir mal nicht so förmlich sein.
Ja. Also unser Thema heute ist im weitesten Sinne, ich sag mal, Guitar Hero. Ja, kann man das so sagen?
Ja. Er ist ein Guitar Hero.
Ja, wir haben uns gedacht, wir machen eine Jubiläumssendung. Irgendeine Art von Jubiläum gibt es ja immer. Ne? Also das heißt, wenn man sich irgendwie so darüber proklamieren wird heute mal, man kann ja irgendwie mal so ein Jubiläum nehmen. Ne? So was weiß ich. Was war das jüngste Jubiläum, das durch die Medien ging? 100 Jahre Loriot zum Beispiel. Nicht 100 Jahre Loriot, sondern Jori Loriot wäre, also das machen wir nicht, keine Ahnung, keine Angst. Ne? Da gibt es genug, wenn ihr euch die alten Filme angucken wollt in der ARD und Mediathek und demnächst ist wieder Weihnachten, da ist die ganze Familie Hoppenstedt wieder am Start.
Richtig. Richtig. Loriot bitte im Original nicht nacherzählen.
Genau. Da gibt es ja so Leute, die sagen, kennst du den? Und dann fangen sie an zu rezitieren. Genau, und
das Bild hing schief.
Ja, die Nudel.
Ja,
sagen sie jetzt nichts. Also wir können ja versuchen, heute mal so zwischendurch mal so ein paar Loriot-Zitate einzustreuen und gucken, ob jemand das merkt.
Tu das gerne. Führt eine Strichliste.
Ja, dann machen wir Loriot-Bingo. Nee, genau. also da, wenn man das übrigens hört im Radio, immer diese, wenn so Jubiläen gefeiert werden, ne, so Geburtstage von, also anlässlich der Geburtstage, des Geburtsdatums von verblichenen Prominenten, ne, oder wichtigen Menschen, dann heißt es immer, XY, jetzt sagen wir mal Loriot, wäre heute 100 Jahre geworden. Ich finde diese Formulierung äußerst merkwürdig. Ich finde sie immer sehr merkwürdig. Je öfter ich sie höre, desto merkwürdiger finde ich sie.
Ich finde sie auch totaler Bullshit. Also das Einzige, was richtig ist, vor 100 Jahren ist er geboren.
Richtig.
Das ist richtig.
Aber 100 Jahre, wenn er nicht gestorben wäre, wäre er heute 100 Jahre geworden, oder? So klingt das doch.
Richtig, aber er wird nicht 100 Jahre alt, weil er leider vorher verstorben ist.
Ja, aber es geht ja noch weiter. Es ist ja irgendwie so, gibt solche Sachen wie Kant wäre heute 250 Jahre geworden oder Jesus wäre heute 2000 Jahre geworden oder so.
Wie alt ist eigentlich Mozart?
Ja, genau. Also das wäre, was man den Leuten da prognostiziert, wären sie nicht gestorben, dann hätten sie also ein methuselahianisches Alter erreicht.
Völlig verrückt.
Also das ist einfach nur so eine Stilblüte, also das meinen sie natürlich nicht, aber es ist immer so, das ist so, ja, so ein geflügeltes Radiowort irgendwie geworden. Ja. Da denkt keiner mehr drüber nach. Und ist jetzt nicht ganz so schlimm, gibt schlimmere Dinge, ne?
Es gibt schlimmere Dinge, aber das fällt so in die Kategorie fauler Journalismus. Sondern einfach nur daherplappern. Ne? Also nicht wirklich sich Gedanken drüber machen, was die Worte dann eigentlich bedeuten, die man sagt. Ne?
Und Andrew Fletcher wäre jetzt mittlerweile vielleicht sogar schon 62 geworden.
Ja.
Ne?
Gott, oh Gott. Aber der Held, um den es heute bei uns geht, der ist vor, wenn ihr es hört, 2 Wochen, glaube ich, ungefähr, also an Halloween am 31. Oktober, 60 Jahre geworden. Und er ist es wirklich geworden.
Der Reformationstag.
Aber nur in Norddeutschland feiernswert.
Hm. Ja. Und sowas nennt sich Protestant. Entschuldigung, da geht mir direkt. Ja. Halloween. Ja, ist ja manchmal so, ne? Da klingelt man an Türen, ne? Und sagt, hallo, hier, Süßes oder Saures. Ja, ja. Und dann heißt es von irgendwelchen Erwachsenen, heute ist gar nicht Halloween, heute ist der Reformationstag. Und das ist dann doch gruseliger als alles zusammen.
Ja, ja, ja. Und heute, wo wir aufnehmen, ist ja der letzte Tag, bevor die St. Martins-Session endet.
Kommst du aus Gölle, ne?
Ich komme aus Gölle, genau. Ja. Richtig, richtig. Und da St. Martin diesmal ja quasi auf einen Samstag fällt, ist natürlich der letzte große St. Martins-Umzug, weil es ja meist mit Kindergärten und Grundschulen in Verbindung steht, heute am Freitag, sodass wir heute in Köln eigentlich auch die kleinen Laternensänger an den Türen erwarten würden und denen die Reste von Halloween in die Beutel werfen würden. Aber sie haben noch nicht geklingelt und wenn sie jetzt klingeln, dann haben sie leider Pech gehabt. Denn ich habe keine Zeit, jetzt an die Tür
zu gehen. Machen die das so in Köln? Das kenne ich gar nicht, dass an St. Martin an den Türen geklingelt wird.
Richtig, das kannte ich auch nicht aus dem Ruhrgebiet. Und tatsächlich musste ich das hier lernen, das ist so. Und im ersten Jahr, wenn man als Immi nach Köln kommt, ist es doch ganz schön peinlich, wenn die bei dir klingeln und du hast nichts zu geben.
Na, das stimmt. Das hatte ich ein Jahr mal an Halloween, obwohl eigentlich, ja, da war ich einfach nicht vorbereitet und da klingelten sie halt und ich guckte, irgendwas Süßes, was Süßes. Mandarinen. Ich gebe ihnen Mandarinen.
Ja.
Da gucken die aber begeistert. Ja, stell dir vor, seitdem klingelt auch keiner mehr.
Meine Nachbarin hat uns heute gefragt, weil sie auch nicht da ist, und dann nämlich Schweigemarsch von der alten Ehrenfelder Synagoge bis zum Denkmal der Edelweißpiraten heute demonstrieren wird, ob wir ihre Erdnüsse mitverteilen würden. Und ich dachte, Erdnüsse? Du, tu das mal lieber selbst demnächst den Kindern verteilen.
Ich habe da hinten im Schrank, ganz hinten im Schrank, habe ich noch so Erdnüsse gefunden. So eine halbe Packung, die schon offen ist. Nee. Aber die werden ja nicht schlecht, Erdnüsse. Ne? Kann man. Nee, nee.
Die wollen auch nur die guten Sweeties, ne? Also, beim Halloween auch so Kommentare gehört, wie, was, das ist ja ein Glubschauge. Hast du noch ein Glubschauge?
Ja, Glubschaugen, die sind sehr, sehr beliebt. Ja. Habe ich auch im engsten Familienkreis hier festgestellt. Ne? Also kann man gar nicht genug von haben. Die sind ja, was, hast du schon mal so ein Glubschauge gegessen?
Nee.
Das ist ein Fest. Also hast du schon mal, Bertha, das Ei ist, ne, nicht hart genug, so
ja,
ungefähr.
Ja, ja, ja.
So schmeckt es. Und dann ist es innen drin, statt des Eidotters ist da irgendwie so ein sirupartiges, süßes, rotes Zeug. Also von der Konsistenz wie semi-gekochtes Ei und innen drin süß. So. Ist ja nur, ist in so einer Plastikkugel
ja, genau.
Kugel drin, ne? Da wo nur die Augen und die Adern drauf sind.
Exakt,
ne?
Exakt.
Das Ding selber ist ja nur weiß.
Ah, ja, ja, ja. Verstehe.
Ja, ja, das ist toll, ne? Was es alles gibt.
Toll,
Alter. Dann langen die uns auf dem Tisch und überall fühlt man sich so beobachtet.
Das ist natürlich strange. Haben wir eigentlich einen Follower?
Strange? Was? Es klappt aber heute mit den Übergängen. Ja, also Follow-ups wollen wir heute uns mal beschränken auf ein Thema, was wir sonst selten haben. Depeche Mode.
Yay.
Ja, aber die liefern jetzt ja auch ab, ne? Also die melken die Kuh, solange sie noch heiß ist oder so. Die haben jetzt was wieder veröffentlicht, worauf, glaube ich, viele Fans lange gewartet haben, nämlich die DVD- bzw. Blu-ray-Veröffentlichung von alten VHS-Videos, also Compilations, die es damals nur auf VHS-Video gab. Das Besondere daran war aber damals, die hießen Strange und kurze Zeit später oder ein paar Jahre später zum nächsten Album kam dann Strange 2 auf den Markt. Ne? Also Strange versammelte die Musikvideos von A Question of Time, glaube ich, bis Behind the Wheel, also die Singles, die letzte Single aus Black Celebration und die drei Singles aus Music for the Masses.
Ja.
Genau. Und noch ein anderer Song oder ein Instrumentalstück aus Music for the Masses mit dem illustren Namen Pimpf.
Pimpf.
Wurde da auch verfilmt.
Kenne ich nur als Intro von der 101.
Mhm. Genau, ist dann noch auf dieser Live-Aufnahme hört man noch so die letzten paar Takte von Pimpf. Ist ja nur vom Band gespielt worden. Ja, das ist ein schönes Stück, so ein Pianostück, was sich halt irgendwie immer weiter aufbaut und dann kommen auch so komische, bedrohliche Chöre hinzu und Trommeln und dazu wird im Video eine Holzhütte kaputt gemacht von den Jungs. Das Ganze wird, das sind Videos, die der Anton Corbijn gedreht hat, ne? Der Master auf Musik, Video, Kultur, der ja auch schon Videos für U2 und Herbert Grönemeyer, ne, ganz viele gemacht hat. Also ich glaube nicht viele für Herbert Grönemeyer, aber bei U2 ist er auch ähnlich, glaube ich, wie beschäftigt wie bei Depeche Mode. Und diese ganzen Videos, also das ist so ein bisschen mit so einer kleinen Handlung, mit so einem Strang erzählt. Das heißt, zwischen den Videos gibt es noch so kleine Einspieler, wie so eine, ja, die Videos so ein bisschen zusammenhalten. Also wie so ein Kurzfilm. Quasi kann man sich das vorstellen, nicht nur eine Videocompilation. Und gerade deswegen, weil das so in dieser Gesamtheit noch nicht auf DVD erschienen ist und viele da diese alten VHS-Videos haben. Was aber eigentlich auch nicht schlimm ist, weil Anton Corbijn, da dreht ja auch immer so diesen Super 8-Format. Ne? Das heißt, die Qualität ist an sich schon nicht so auf High-End gemacht. Ne?
Also eher körnig, nicht?
Eher so körnig, genau. Ne? So, und das ist jetzt natürlich in super High Definition auf Blu-ray. Gut, macht das jetzt natürlich auch nicht so viel Sinn, aber man hat es jetzt halt dann auf Blu-ray. Dann gibt es noch so ein paar Bonuszeug, Outtake-Vignettes von Strangelove Behind the Wheel und noch irgendwie Behind the Wheel im Shep Pettibone Mix. Also, das ist die veröffentlichte Single-Version, die so ein Remix ist und nicht die Album-Version. Die Single-Version ist Schrott. Nee, Quatsch, wenn das die ist, ich glaube, Shep Pettibone Mix ist noch was anderes. Da gibt es nicht noch Beatmasters, das war der Single. Aber egal, nerdig wieder hier. Nerdy by Nature. Ja, und nach dem nächsten Studioalbum, Violator, gab es dann halt Strange 2.
Yep.
Also nicht wie 2 geschrieben, sondern wie Strange auch. Ja.
Genau, jedenfalls und die habe ich mir sogar gekauft. Ich habe sie irgendwo auch im Keller oder hier in irgendwelchen komischen Kisten ist sie tatsächlich noch. Und auch das ist ja so ein, ja, Aneinanderreihung, also eine Gesamthandlung. Ich glaube, irgendwer von denen fährt mit einem Mädel in ein Autokino oder so und guckt sich Depeche Mode Videos an.
Ja, das ist auch lustig, ne? Die gucken sich ihre eigenen Videos an.
Das ist sehr groß. Und es gab auch dabei Videos, die zu Songs, die gar nicht als Single veröffentlicht wurden.
Ne?
Halo zum Beispiel.
Ja, genau. Da sieht man, glaube ich, so eine Art Zirkuswagen. Und Dave Gerhard mit nacktem Oberkörper vor dem etwas ironischen Schild The Strongest Man in the Universe. Der damals doch sehr hagere Dave Gerhard.
Ja, an so einem Pantomime kann ich mich noch erinnern. War das auch in dem
ja,
Video?
Ja. Ja. Und so wie im Stil von Personal Jesus, ne? Wo jemand, ich glaube, das war so Andrew Fletcher auf so einem kleinen Spielzeugpferdchen reitet und so ein Cowboy-Meme. Ja. Das ist ein bisschen lustig. Und bei Clean sieht man dann, wie heißt er, Martin Gore mit seiner Freundin da im Kino, eigentlich nur knutschen die ganze Zeit.
Ah ja.
Während auf dem Video, glaube ich, einer von den Einspielfilmen, also im Film, den Sie sehen, ist der Einspielfilm, der zu Clean auf der World Violation Tour im Hintergrund läuft. Also so Rosen, glaube ich, im Wind.
Hm? Ah, okay. Aber eigentlich kein ähnliches Video. Ja, gut.
Mhm. Ja, und dann schön. World in My Eyes und Enjoy the Silence und Policy of Truth, die Videos, ne, die man auch kennt, die auch Corbijn gedreht hat. Ne? Also ja, alles eine sehr, sehr schöne, runde Sache.
Ja.
Dazu auch noch, wie ich hier gerade lese, Outtake-Vignettes. Aber was heißt eigentlich Vignette? Das ist wahrscheinlich was ganz Kurzes einfach nur. Ne?
Mhm.
Keine Ahnung, wie lang das sein soll. Also Personal Jesus Acoustic. Ja, ich denke, die Version ist die auf einer Maxi-Single drauf war. Oder Demo-Version in Akustik. Dann nochmal Policy of Truth und Policy of Truth auch wieder mal in einem Remix, Transcentral Mix. Also auch ein schon bekannter Mix.
Hm? Okay.
Gut. Ist aber etwas, was durchaus empfehlenswert ist, das mal zu haben in dieser in Gänze, ne, in Form dieser dieses Kurzfilms, sage ich mal, von Anton Corbijn. Denke mal, das werde ich mir mal bestellen. Da war was 1988 und 1990 erschien das nur auf VHS und Laserdisc. Laserdisc, das war auch so eine Sache, ne? Die ja. ähnlich langlebig war wie Minidisc.
Minidisc.
Videos auf Laserdisc. So große, die waren, glaube ich, auch so Schallplatten groß. Ne?
12 Inch, würde ich sagen, waren die. Ja. Und der so golden, silber, nee, goldig, ne? Ja, keine Ahnung. Der
so goldig, ja.
Keine Ahnung, ich habe nie einen Abspieler dafür gesehen. Aber in den Plattenläden, in denen wir uns damals rumgetrieben haben, Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es sie dann auch. Verrückt.
Ja, und Ende der 80er, Anfang der 90er, da stießen wir auch, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, auf ein Bandprojekt, bei dem der heutige Protagonist beteiligt war, nämlich Johnny Marr.
Johnny Marr, der ja eigentlich John Martin Maher heißt.
Maher?
Keine Ahnung, es wurde oft falsch ausgesprochen, darüber hat er sich geärgert. Und außerdem hieß auch der Schlagzeuger der Buzzcocks genauso, also auch John Maher. Und deswegen hat er sich den Künstlernamen Johnny Marr gegeben.
Schau an. So, woher kennen wir, also kennt man eigentlich Johnny Marr?
Ja, gute Frage. Also in den 80ern natürlich von der großen Indie-Band schlechthin, The Smith.
The Smith, genau.
Genau. Da war Johnny Marr der Gitarrist und der 5 Jahre ältere Morrissey, der ja auch mit seiner Stimme sehr bekannte Sänger und ein sehr exzentrischer Sänger, würde ich auch mal sagen.
Ja, doch, also dem, seine Performances mit nacktem Oberkörper und Rosen auf der Bühne und ach, exzentrische Tänze und und allein schon seine tolle auf dem Kopf und diese sehr leidende Stimme, ja. Also wenn irgendjemand eine leidende Stimme mit Pathos hat, dann ist es, glaube ich, Morrissey. Deswegen singen die Sparks ja auch Lighten Up Morrissey.
Ach, sehr schön. Sehr schön. Also inspiriert haben die auf jeden Fall sehr, sehr viele und deswegen gibt es, glaube ich, in der Popmusik auch sehr viele Bezüge auf The Smith oder Morrissey. Nicht unbedingt direkt Covers, sondern auch Songs, die ähnlich gemacht wurden oder halt, ne, wie du gerade sagtest, die Sparks, die sich dann über den Sänger da ein bisschen lustig machen. Genau, die sind ja nicht irgendwo gewesen, sondern eine sehr, sehr für die 80er Jahre wichtige Musikstadt, aus der noch sehr viele Bands kommen sollten und auch schon vorher kamen, nämlich Manchester.
Manchester.
Richtig. Ja, Manchester, wo wir auch zum Beispiel Joy Division herkennen oder später dann New Order.
Mhm. Und diesen Club, diese Hacienda gab es ja damals mal, ne?
Genau, die Hacienda.
Da wo sich viel abgespielt hat in der Szene. Ja, also The Smith war mir zwar damals ein Begriff, auch da sage ich wieder, ja, da stand The Queen is Dead, das Album, glaube ich, im Plattenschrank meines Bruders und habe ich auch ab und zu mal gehört. Ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ich war damals noch nicht so der, ja, das ist ja sehr gitarrenlastig, aber es ist natürlich nicht so gitarrenlastig wie jetzt Hardrock zum Beispiel, sondern Johnny Marr spielt ja eine sehr, sehr cleane Gitarre und gut, manchmal auch ein bisschen verzerrt, ne, aber hauptsächlich ist er, glaube ich, dafür berühmt, dass er seine sehr melodischen, hohen Gitarren begleitet, die auch ein bisschen, ich sag mal, komplizierter oder etwas, sehr, sehr, nicht nur so songdienlich sind, wie vielleicht die Gitarrenriffs von anderen Bands der Zeit, ne? Also da stach das schon heraus. So, ich meine, das ist, glaube ich, sowas wie in Richtung von The Police und so, alle so diese Bands, die in dieser Zeit aufgekommen sind, wo die halt mit drei Musikern versucht haben, das größtmögliche an Sound aus ihren Instrumenten, aus ihrer Band rauszuholen. Ne? Und da hat, glaube ich, Johnny Marr schon mit seiner Gitarre sehr viel dazu beigetragen. Das klingt nach mehr.
Ja, absolut. Also Johnny Marr ist auch bekannt dafür und dass er sich sehr stark mit seinem Instrument auch beschäftigt und tatsächlich alles aus diesem Instrument rausholen möchte. Und der weiß auch heute noch, wann er welche Gitarre gespielt hat und von wem er sie hat und wie viele er für was eingesetzt hat. Und einige Sachen werden ihm nachgesagt, das hätte er genau so mit dieser Gitarre gespielt, was dann auch wiederum nicht ganz stimmte. Dass er sich dafür gemüßigt fühlte mittlerweile in seiner langen Bandgeschichte Musikergeschichte, dass er ein Buch über seine Gitarren geschrieben hat, das jetzt veröffentlicht wird.
Das ist bestimmt etwas, also ich meine, da ich jetzt nicht also kein Gitarrist bin und da auch nicht so sehr in der Materie drin ist, aber ich denke, für die Leute, die sich für elektrische Gitarren interessieren, ist das bestimmt etwas und natürlich auch für Johnny Marr-Fans ein Must-Have.
Genau. Link findet ihr in den Shownotes. Das, das Buch heißt Mars Guitars.
Ja, das reimt sich sogar. Und was sich reimt?
Ist gut.
Ist gut. Und das stimmt nicht von Loriot, sondern vom Pumuckl.
Aber kommen wir nochmal zurück zu The Smith. Also The Smith gilt ja als eine sehr ikonische Band, eine stilprägende Band. Jetzt könnte man meinen, die gab es recht lange, beziehungsweise haben viele Alben gemacht, sind bestimmt ganz oft auf Tour gekommen ist. Aber mitnichten. Die gab es eigentlich zurückblickend nur 5 Jahre lang. Ne? Mhm. Gegründet haben sie sich 1982 und 1987 ging es dann im Streit auseinander. Also da hatte Johnny Marr die Faxen dicke und wollte nicht mehr diesen Stil von Morrissey mitmachen und ich glaube, sie kamen auch nie wieder zusammen und ich glaube, keine Frage wurde beiden öfter gestellt als, wann gibt's denn eine Reunion von The Smith? Mhm. Weil die Band von vielen Musikmagazinen auch als einer der wichtigsten Bands überhaupt, sogar noch vor den Beatles gefeiert wird. Also in Britannien ist es auf jeden Fall
bei. Ja, ich glaube, das sind ja Nationalhelden, ne? Ja.
Genau, genau. Also, dass man sich überhaupt traut, ein Album The Queen is Dead zu nennen. Ja? Oder das zweite Album hieß Meat is Murder, was auch ein Hinweis darauf ist, dass Johnny Marr schon seit der Zeit bei The Smiths bis heute auch immer noch Veganer ist.
Ja, und er hat es überlebt, ne? Also er ist 60 Jahre geworden und sieht auch noch gar nicht mal so ungesund aus.
In der Tat, ja. Ich habe letztens nochmal ein Video von ihm gesehen, im Interview für sein Buchband und da sah er noch sehr fit aus.
Naja, also der macht sowieso einen sehr, sehr agilen jugendlichen Eindruck. Also auch von den Musikern aus seiner Generation, so diese Mitmusiker, ist er glaube ich auch einer, jetzt mit 60 auch einer, der noch der Jüngeren, ne? Also alle seine Bandmitglieder aus den anderen Projekten, halt The Smith oder, ja, Andy Rourke ist ja sogar schon gestorben, auch wieder einer, der zu früh gegangen ist.
Genau, der ist dieses Jahr im Mai am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Mhm. Ja, genau, der erste von The Smith, der leider verstorben ist.
Welche Songs von The Smiths sind denn so die so im Ohr geblieben sind? Also ich muss zugeben, ich kenne die ganzen Alben jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, mich für The Smiths nicht so sehr interessiert habe. Und für meine Ohren auch, ja, dann, wenn man mal einiges am Stück gehört hat, auch vieles ähnlich klingt, auch wegen der Instrumentierung oder so. Mhm. Das ist natürlich schon, und die Stimme von, ja, wie gesagt, von Morrissey muss man dann auch mögen. Sehr viel davon am Stück ist schon ein bisschen anstrengend.
Ist tatsächlich anstrengend. Und das zweite Problem neben der Instrumentierung ist ja auch diese Melancholie, mit der ich damals noch nicht so viel anfangen konnte. Ne? Also habe ich einige Songs jetzt auch zum ersten Mal gehört von The Smith. Aber man kennt natürlich ein paar Songs, ne? Die hängen geblieben ist. Zuletzt habe ich gerade noch in Panic reingehört.
Panic auf jeden Fall. Das haben wir damals auf irgendwelchen Party-Compilations gehabt, ne? Das war immer natürlich Hang the DJ, das wurde natürlich immer.
Genau, gerne in the Streets of London.
Ja.
Und in the Streets of Birmingham.
Ja. Ja. Das ist so ein bisschen so auch im Stil von The Clash, London Calling, sowas, ne? Mhm. Das typische New Wave-Song damals. Dann, ja, natürlich, ich glaube, das ist einfach die Hymne, wenn es mal eine neue Nationalhymne in UK braucht, dann wird es wahrscheinlich There is a Light and it never goes out sein, weil das irgendwie auf allen Live-Aufnahmen, die ich irgendwie gesehen habe, und die meisten sind irgendwie von Glastonbury, sind aus irgendwelchen, ja, wie gesagt, in Großbritannien aufgenommen, und die Masse, sie zelebriert diesen Song. Wahrscheinlich, weil darin ein Double-Decker vorkommt, ne? Double-Decker-Bass.
Double-Decker-Bass, ja. Von dem man sich gerne, nee, in dem man gerne gemeinsam mit seinen Freunden stirbt, ja.
Ja, genau. Es feiert den Hedonismus, ne? Also, ja. Take me out tonight where there's music and there's people and light und so weiter, ne? Und ja. Naja, Vorsicht, Augen auf im Straßenverkehr. 10-Ton-Truck ist auch noch dabei.
Genau. Weitere Songs, die man vielleicht einfach mal hören sollte, sind auch übrigens in einer Playlist, die wir auch veröffentlichen werden.
Oh ja, auf jeden Fall.
Genau, weil ich, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe versucht herauszufinden, ne, was hat Johnny Marr denn alles so getrieben? Und da muss doch irgendjemand mal eine ordentliche Playlist gemacht haben. Aber tatsächlich habe ich nur, also bei den kuratierten Playlists von Spotify, diese This Is-Geschichten, ne? Da gibt es ja von einigen Künstlern auch so nicht nur die Dinge drin, die sie als Solokünstler gemacht haben, sondern auch, wo sie irgendwo mitgespielt haben. Ne? Also einmal wirklich durch die ganze Geschichte. Ist bei Johnny Marr nicht der Fall gewesen, war total enttäuschend. Und deswegen mussten wir die Playlist einfach selber anlegen. Und da sind auch...
Also beziehungsweise du hast sie angelegt, ja.
Ich habe sie angelegt, ich habe dich eingeladen, was hinzuzufügen, in der Tat, richtig. Und von The Smith habe ich auch die Songs This Charming Man.
Auf jeden Fall. Ja.
Und How Soon Is Now.
Auch das, ja, das ist auch einer meiner Lieblingssongs, das ist auch mit diesem sehr, dieser Delay-Gitarre, ja.
Genau, das ist auf den, sogar auf den Johnny Marr Live-Album raus drauf, das er vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Und Well I Wonder,
ja,
das ist auf der, ich glaube auf den letzten Album, oder? Ich bin mir nicht
ganz sicher. Strange Ways Here We Come. Also wie gesagt, mit den Alben komme ich nicht, kenne ich nicht.
Ja, auch nicht. Vielleicht, vielleicht gehen wir einen Schritt weiter. Die nächste Station, die Johnny Marr hatte, also der hat in relativ vielen Bands gespielt, ne?
Oder ja, das stimmt.
Manchmal als Gastmusiker, manchmal als richtiges Mitglied. Und ich glaube, bei der nächsten Band, die hatte sehr, sehr viele verschiedene Mitglieder. Und mit der konnte ich auch nicht direkt anfangen, aber man hat auch bei den Songs, die ich in die Playlist gepackt habe, auch direkt gehört, ah, das könnte tatsächlich ein Johnny Marr Gitarrenspiel sein.
Und wir man hört den dann schon raus, ne? Also das spricht ja auch dafür, dass man seinen eigenen Sound hat, dass man ihn wiedererkennt, also dass auch ein Stil prägend ist, ne? Dass es wahrscheinlich auch Musiker gibt, die ihm nacheifern, ne?
Genau. Und die nächste Band, zu der er gehörte, war The. Und mit denen hat er zwei Alben gespielt, Mindbomb und Dusk. Und tatsächlich mit The und vor allem mit den Sänger und Sängerinnen kann ich überhaupt nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, man kennt The natürlich irgendwie vom Namen, weil das halt natürlich die Mutter der The-Bands ist.
Die haben sie auf die Spitze getrieben, ja.
Ja, The. Ja, ist es da, was mir natürlich auch aufgefallen ist, aber ich glaube, das war schon bei den Pretenders, eine große Hit, ne? Sind wir schon bei den Pretenders? Ist das die nächste Station?
Das ist tatsächlich eine Station, wo ich ein bisschen blank bin. Das müsste aber auch zu der ähnlichen Zeit gewesen sein.
Ja, genau. Also, The Pretenders, Chrissy Hynde, ne? Mit ihrer sehr charakteristischen Stimme. Und da ist mir aufgefallen, dass, also, Johnny Marr spielt ja nicht nur Gitarre. Er spielt auch ein anderes Instrument, ab und zu immer mal wieder gern. Genau, die Mundharmonika.
Genau. Ja.
Da ist der Song, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aber auch dieser Single von The Pretenders ist Johnny Marr auch mit der Mundharmonika sehr präsent. Wie später auch bei einem Song von Electronic, ne?
Zu dem wir jetzt mal kommen können.
Können wir machen, ne? Weil das ist, glaube ich, auch so die Zeit, ne? Nach The.
Genau, das überschneidet sich sogar ein bisschen, die Zeit von The und Electronic. Und da sind wir zum ersten Mal natürlich aufmerksam geworden auf Johnny Marr, der die Band gemeinsam mit Bernard Sumner gegründet hat. Und den kannten wir natürlich schon von New Order.
New Order.
Genau, Electronic. Genau,
da gab es gerade mal so eine kreative Pause bei New Order.
Ja, richtig. Und dann gab es, glaube ich, 1989 die erste Single und das Album erst 91, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es auch so einen Gap zwischen erster Single und dem Album, oder?
Ja, kam mir gar nicht so lange vor. Also das auf jeden Fall so um den Dreh rum muss es gewesen sein. Im Radio hörte ich einen Song, der lustigerweise irgendwie nach Pet Shop Boys klang.
Weil es war der Sänger von den Pet Shop Boys.
Genau, der sang den Refrain. Also,
als Gastmusiker.
Als Gastmusiker, genau. Ne? Es war damals hat man noch nicht so viel in den Medien recherchieren können. Also beziehungsweise man hat das bekommen, was man so aus den Medien, aus der Bravo, was weiß ich immer, als kleine Fetzen, als Infofetzen bekommen hat. Und da war mir nicht ganz klar, ist das jetzt eine Kooperation zwischen Pet Shop Boys und New Order? So kam es mir irgendwie vor. Aber als das Album rauskam, war klar, es sind nur zwei Songs drauf, bei denen Pet Shop Boys mitgewirkt haben. Die erste Single, Getting Away With It, und einen anderen Song, Patience of a Saint, der dann auch ganz von Neil Tennant gesungen wird. Und auch am meisten eigentlich nach Pet Shop Boys klingt, weil er ganz elektronisch. Lustigerweise, die Band heißt Electronic und der einzige Song, der sehr elektronisch klingt auf dem Album, ist eigentlich ein Pet Shop Boys Song. Ja, aber alles andere ist pur Johnny Marr und Bernard Sumner. Ich weiß, dieses Album, Electronic, das selbstbetitelte Album, ne? Also genau. Es ist einfach nur Electronic. Das war das erste oder die erste CD, die ich mir sozusagen auch Tag vor meinem Taschengeld gekauft habe.
Oh.
Und da bin ich losgezogen. Er nahm sich 30 D-Mark mit aus seiner Donald Duck-förmigen Spardose und kam wieder mit seiner ersten selbstgekauften CD. Und ich hatte irgendwie das Gefühl damals, ich muss das rechtfertigen, dass ich so viel von meinem Taschengeld ausgegeben habe und habe angefangen, die CD von meinen Eltern Lob zu preisen. Das war sozusagen, dass ich jeder Cent, wollte ich schon sagen, sondern jeder investierte Pfennig wirklich bezahlt gemacht hat, weil wirklich jeder Song darauf einzigartig ist. Und finde ich eigentlich heute immer noch. Ne? Ist ein Album, das den Sound der Zeit natürlich widerspiegelt, so Rave und natürlich auch ein bisschen Indie-Rock und so, ne? was alles da was so verschmolzen ist, ne? So die Einflüsse von New Order und ein bisschen Acid House, ein bisschen Eurodance, sowas, ne? Und dann natürlich auch diese Indie-Rock-Gitarren von Johnny Marr. Und das ist eine ganz interessante Mischung. Und das hat den, obwohl man hört, dass es ein Album, also seit ein Kind seiner Zeit ist, hat es den Test of Time eigentlich ganz gut bestanden.
Auf jeden Fall. Und das gilt, glaube ich, auch für das Album danach, was 5 Jahre später kam, Rise the Pressure 1996. Das finde ich sogar teilweise noch ein bisschen indie-rockiger, so wie mit dem Song For You, mit dem das ganze Album beginnt. Hm. Und ich verbinde mit diesem Album, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich hatte ich in der Zeit das Album auch gekauft, das irgendwie mit unserem 19. Geburtstag, den wir gemeinsam gefeiert haben, in einer öffentlichen Location, beziehungsweise an einem leeren Bürogebäude, wo jetzt die SPD Gelsenkirchen residiert. Und genau, und das, also jedes Mal, wenn ich den Song nochmal höre, alle paar Jahre, denke ich tatsächlich an diese IFIP-Party, die es da gab.
Ja, ich glaube, wir haben das beim Aufräumen am Tag danach gehört. Und
das kann sein.
Das ist natürlich prägend, weil irgendwie da ist im Kopf sowas los.
Ja.
Das war
man wird langsam für. Wieder nüchtern.
Ja. Also gut, das diskutieren wir an anderer Stelle, unseren 19. Geburtstag.
Ja.
Naja, also ich fand Raise the Pressure, ich, wenn man sagt, es gibt 3 Electronic-Alben, finde ich fast schon Raise the Pressure insgesamt gesehen das Schwächste, da sind viele Stücke drauf, aber vielleicht auch ein paar Stücke zu viel. Also es ist am ehesten so, obwohl die Alben fast, also 10 Jahre fast schon auseinander liegen, nee, das erste und das dritte, und Raise the Pressure dazwischen, dass man merkt, okay, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Machen wir jetzt eher Indie-Rock oder machen wir Euro-Disco oder sowas? Ne? Und da sind halt einige Songs, ich glaube, Karl Bartos von Kraftwerk war auch an einigen Produktionen beteiligt. Ne? Also es ist einerseits sehr elektronisch, aber auch sehr tanzorientiert mit so Background-Sängerinnen. Ne? Also so wirklich so, ja, 90er-Jahre Euro, nicht so schlimm Euro-Disco wie Mr. Vain und wie sie alle heißen, aber natürlich schon so eher in diese New Order-Schiene und dann die anderen Songs, wo man sagen könnte, das ist eher Johnny Marr. Ne? Also da hat man fast das Gefühl, die sind nicht so ganz organisch, ne, dieses ganze Album. Das ist eher so eine elektronische Schiene und eine eher Indie-Rock-Schiene. Und die Indie-Rock-Schiene, es ist aber sehr melodisch, ne? Also die beiden Singles For You und das andere. Das so ähnlich klingt eigentlich.
Ja.
Die sind halt alle sehr, sehr, sehr fröhlich, ne? Und
du meinst Forbidden City.
Forbidden City ist das, was ich eigentlich meinte,
For You sagte, ja. Genau, For You ist der zweite Track, Forbidden City ist der erste. Genau.
Es fängt an mit Solo There's Not a Hope und dann kommt irgendwie so ein Snare Drum und dann geht das Geschrammel los. Sehr eingängiger Song und super Video. Da gibt es auch, die stehen irgendwie so eine Art schneckenhausartiger Röhre. Ich weiß gar nicht, was das für ein Industrieding ist, was sie da aufgetrieben haben, wo sie diesen Song spielen. Dieses dient auch als Cover für eine später rausgekommene Compilation Best of Electronic. Da sieht man eine Also das Coverfoto ist aus diesem Video entnommen von Forbidden City. Die haben auch ganz viele B-Seiten, also das lohnt sich wirklich, das ganze Oeuvre zu erkunden, weil es gibt auch bei den Maxi-Singles oder damals auch noch 7-Inch-Singles viele, viele B-Seiten, Instrumental-Songs, aber auch ja manchmal EPs auch, ne, wo sie zwei neue Stücke oder Non-Album-Tracks drauf hatten. Die haben halt außerhalb der Album-Tracks auch viel produziert, was dann auf den Maxi-Singles gelandet ist, und da sind auch gute Sachen dabei. Ne? Neulich kam dieses Best-of-Album nochmal in einer neuen Version raus, mit einer, also das gab es schon beim ersten Mal mit Bonus-Disc, jetzt gibt es nochmal mit einer anderen Bonus-Disc, wo andere Sachen drauf sind, die man sich irgendwie aus ja diesen verschiedenen B-Seiten und so weiter zusammengestückelt hat. Also da gibt es schon viel, viel zu erkunden. Also ich finde Electronic, ja, auch da immer die Frage, ja, haben sie denn jetzt wirklich schon alles gesagt? Ich glaube, mittlerweile haben sie alles gesagt, jetzt aber mal von 99.
Genau.
Kommen wir auch nochmal kurz dazu, Twisted Tenderness.
Ja, yep. Habe ich damals tatsächlich auf CD gekauft. Ich erinnere mich noch, dass ich da, ich habe in Jülich gewohnt und ich bin nach Aachen zum Mediamarkt gefahren, um mir diese Platte zu kaufen und dann in meinen 6-fach-CD-Wechsler in den Kofferraum zu stecken. Damals hatte ich noch ein Auto. Ja, genau. Und genau, den ersten Song, an den ich sofort denke bei Twisted Tenderness, ist auch wieder hier der Mann mit der Mundharmonika.
Ja.
Vivid.
Vivid, genau. Ja. Also auch in der New Order Manier sind da wieder ganz viele Songs drauf, die im Titel tragen, der nie im Song vorkommt. Ja. Deswegen ist es auch so schwer, sich das zu merken. Forbidden City for You kommt halt nicht im Songtext vor. Ne?
Richtig. Ja.
Das ist wiederum das gitarrenlastigste Album der Band, ne? Geht schon fast in Richtung Grunge.
Ja, würde ich schon sagen, ne? Das ist so nach der ganzen, ja, als der Grunge eigentlich durch ist, machen die noch ein bisschen weiter mit dem Grunge. Das find, ja, doch, sehr, ja, sehr.
Aber natürlich mit der sehr, sanften Stimme von Bernard Sumner eigentlich, ne? Also der ist natürlich nicht mit Kurt Cobain oder so, nee, seinesgleichen zu vergleichen. Aber so, was die Gitarrenarbeit angeht, noch ein bisschen, ja, ein bisschen härter, ne? Bisschen mehr verzerrte Gitarren als
genau,
die Gitarren
genau,
den anderen Alben.
Vielleicht erinnert es noch ein bisschen an Oasis.
Ja, der stimmt, so dieser Britpop, ne?
Genau, das war ja zu der Zeit, also tatsächlich, The Smiths waren ja vor Britpop, aber haben dafür quasi schon die Weichen gelegt, was dann halt 10 Jahre später in den 90ern mit Oasis und Blur angefangen hat, ne?
Ja. Also ein bisschen Beatles, ein bisschen Smith, alles from the best of both worlds und so.
Genau.
Ja, also das ist wirklich ein Album, da sind auch zwei längere Stücke drauf, ne, die so ein bisschen experimenteller fast schon sind. Das ist, glaube ich, ein Jimi Hendrix Cover drauf, ne, also viel, wie gesagt, die Gitarre wird da sehr zelebriert. Und das Titelstück Twisted Tenderness, das ist wiederum das elektronischste auf dem Album. Das finde ich auch, gehört auch mit zu den besten Songs aus der Electronic-Karriere. Das finde ich einfach so ein ganz, ganz runder Song. Der ist auch super mit so einem leichten Trip-Hop-Beat elektronisch angelegt. Und den gibt es auch wiederum auf einer von diesen B-Seiten-Compilations auf der Best-of in einer Rock-Fassung. Also so, wie er sich angehört hätte, wenn er wirklich auf dem Album in purer Rock-Version drauf gewesen wäre. Da klingt er halt ein bisschen beliebiger. Ich glaube, deswegen haben sie ihn wahrscheinlich in diesem etwas aufwendigeren elektronischen Arrangement nochmal aufgenommen. Das ist, wie gesagt, also ich finde diese Band richtig super und wahrscheinlich war es auch gut, dass, wie man häufig auch sagt, auch wie bei den Beatles, dass irgendwann hat eine Band halt alles gesagt, was zu sagen ist in musikalischer Form. Weiterzumachen hätte sie sich vielleicht nur noch wiederholt und also die Fans, so wie wir, haben sich natürlich eine Reunion gewünscht oder auch die Chance, die mal live zu sehen, weil die haben sich sehr rar gemacht. Die haben, glaube ich, mal am Anfang ihrer Karriere, ich glaube sogar als Support von Depeche Mode, wenn ich mich recht entsinne, also beziehungsweise ich glaube, das habe ich gelesen, auf der amerikanischen oder US-Leg der World Violation Tour. Da waren unter anderem mal Electronic dabei als Support Act.
Ja, cool.
Und kursieren ein paar Aufnahmen irgendwie mit. Das ist schwer, Live-Aufnahmen von Electronic zu finden.
Ja, ist noch vor der großen Internetzeit, wo alles jeder das für YouTube aufgenommen hat, ne?
Genau, und auch offizielle Aufnahmen gibt es kaum. Ich muss, bevor wir Electronic verlassen, noch einmal darauf eingehen, als der Übersong von Electronic, hatte ich vorher noch mal auf meinem auf meinem Turntable, ne, um den mal wieder zu erleben, zu erwähnen, finde ich eigentlich, dass es Get the Message ist. Oder wenn man so denkt, was war eigentlich Electronic in so ein Track, den man so exemplarisch spielen könnte, sagt, das ist eher, das ist Get the Message, ne? Das passt irgendwie alles so zusammen.
Tatsächlich. Also drei Songs auf der Playlist, die hatten wir schon erwähnt. Und der vierte, der jetzt noch fehlte, den ich auf die Playlist gesetzt habe, das ist Get the Message. Ja. Der ist zu erwähnen, tatsächlich. Weißt du die Geschichte, warum auf dem Cover einfach nur eine 2 zu sehen ist, eine große?
Vielleicht, weil es die zweite Single ist?
Wahrscheinlich, ne? Total trivial.
Ja. Sehr Electronic schön. 2, Get the Message, ja. Dann gab es noch Electronic 3, Feel Every Beat, so ein bisschen Hip-Hop lastig dafür. Also ist auch immer lustig, ne, wenn Bernard Summer rappt. Was hat er da gemacht? Mann. Ja, aber ich finde, es ist einfach super, super instrumentiert und ganz viele überraschende Elemente auch in die Songs eingebaut. Ne? Das ist nicht von vorne bis hinten Strophe, Refrain, sondern da kommen auch interessante Sounds mit dazu. Und ein Electronic-Track müssen wir doch noch erwähnen, denn der ist auf keinem Album drauf, außer als Bonustrack mal auf einer Wiederveröffentlichung von Electronic, dem ersten Album.
Okay.
Nämlich Disappointed.
Oh, ja, sorry, klar.
Das was man eigentlich auch denkt,
Neil Tenn, ist eine Pet Shop Boys Single, ne? Genau. Ja. Das ist der am Pet Shop Boys Song, den Electronic bisher gemacht haben, glaube ich. Hm.
Ja. Aber auch mit einer sehr prägnanten Johnny Marr Wawa Gitarre dabei. Also da hat man schon raus, dass er auf jeden Fall dabei ist.
Ja. Also Johnny Marr, über den wir ja eigentlich hier reden, nicht nur
mit den
Bands, der drückt quasi jedem Song auch immer seinen Stempel auf. Ne? Also der spielt nicht irgendwo im Hintergrund Gitarre, sondern man merkt, dass Johnny Marr als Gitarrist dabei ist. Ne? Also für mich ist es als nicht Musiker sehr schwierig zu beschreiben, aber ich erkennen es halt auch, ne? Wir haben auch gleich noch ein paar Kooperationen, wo wir ihn noch merken, wo wir, denke ich, man hört es irgendwo raus, auch wenn man gar nicht wusste, dass da Johnny Marr mitspielt, dann fragt man sich, Moment, ist da nicht etwa? Und oft war es.
Also ich glaube, auch ich als nicht sehr Gitarren, also ein sehr versierter Hobby-Gitarrist, glaube ich, dass er sich durch seinen clean Sound auszeichnet, sehr hoch gespielt. Nicht alle Saiten benutzend, sondern eher so im, ich sag mal, klassischen Picking-Stil. Mhm. Manchmal ein bisschen funkig, ne? so ziemlich staccato-artig, kurz gezupfte Saiten, ne? Oder kurz angeschlagen. Und er rutscht auch so ein bisschen auf den Saiten hin und her, so ein Sliding, ne? Dass man sowieso Vorschläge hat. Ne? Natürlich, wenn er so diese Begleitlinien spielt, diese Licks, was halt nicht nur einfach nur geschrammelte Akkorde sind, Power Chords, ne, sondern wirklich etwas höhere, die so, das finde ich gerade so toll, weil sich das so in diesem Arrangement ganz gut einfügt, ne, das heißt, es ist Luft, ne, im Mix. Man hat da den Bass, man hat irgendwie so die Frequenzen ganz gut, dann kommt er mit seiner Gitarre genau da rein, wo Platz für die Gitarre ist, ne, also ich glaube, da hat er auch ein Gespür dafür, wo sich die Gitarre in welchen Frequenzen ganz gut ansiedelt, ne.
Ja, und so
Voicings, ne, sagt man.
Genau, ja. Genau, und so geht der Mix halt nicht unter, ne, mit der Gitarre.
Und also bei Electronic, das ist natürlich, also Bernard Sumner ist ja auch Gitarrist, ne? Der fing ja an als Gitarrist bei Joy Division eigentlich, ne?
Genau.
Und klar, dann weiter auch Gitarre gespielt bei New Order. Ich habe auch bei Johnny Marr gelesen, also auch Hut ab, ne? Er hat, ist auch Autodidakt, ne? Er hat sich sein Gitarrenspiel auch wirklich selber beigebracht, indem er das ohne Gitarrenlehrer durch Hören, Mitspielen von Vinylplatten natürlich damals. sich angeeignet hat. Und ich glaube, bei Bernard Sumner ist es auch der Fall. Aber ich wage mal zu behaupten, dass bei Johnny Marr da ein bisschen mehr Talent auch letztendlich dabei war.
Ja.
Denn ich glaube, dass das er doch ein bisschen mehr weiß, was er da tut. Ne? Also Johnny Marr, beziehungsweise Bernard Sumner hat natürlich auch seinen eigenen Gitarrenstil, ne? Aber ja, also ich glaube, der kommt einfach an seine Grenzen, macht das Beste daraus bei New Order. Aber natürlich auch bei den neuen New Order Songs, da sind auch natürlich die neuen Mitglieder von New Order, Studiomusiker, auch Bandmitglieder, die da auch viel mehr Gitarre spielen als er jetzt zum Beispiel. Ne? Ich glaube auch, dass bei Electronic auch eher federführend für die Gitarrenaufnahmen, also Johnny Marr war, während Bernard Sumner doch eher dann der Elektroniktüftler gewesen ist. Würde ich mal sagen, das ist so die klassische Zweiteilung, wobei ich denke, dass bei den beiden Bereichen natürlich auch viel, auch Profis sind auf ihre Art. Ne?
Ja. Und ich möchte mal behaupten, bis zum Ende von Electronic hat Johnny Marr nie gesungen.
Ja, könnte sein, dass er vielleicht mal bei einem oder anderen Refrain als Background-Sänger oder als auch mit dabei war.
Genau,
aber so richtig prominent hat man ihn nicht singen gehört.
Ne? Genau. Das sollte tatsächlich dann 2003 zum ersten Mal passieren, wo er mit einer Band namens Johnny Marr and the Healers tatsächlich sein erstes Album aufgenommen hat. Es gilt noch nicht als sein erstes Solo-Album, weil es ja noch eine Band oder The Healers war. Mhm. Aber nachhaltig war das Ganze nicht. Also tatsächlich, er hat da versucht, sein erstes Projekt selbst zu gründen. Das Album ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich habe auch mal kurz reingehört, aber leider ist nicht viel hängen geblieben. Hast du The Healers gehört?
Also ich habe da ehrlich gesagt überhaupt noch überhaupt keine Ahnung von gehabt, bevor wir das jetzt irgendwie hier zusammengefügt haben. Das
gibt, ne? Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch einen Song rausgesucht. Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Habe ich nicht. Das macht aber auch nichts. Kann man alles mal nachlesen. Was ich aber kannte, also in 2007 habe ich schon relativ viel Indie-Rock gehört. Franz Ferdinand, Block Party, was es da nicht alles gab, Maximo Park. Und auch tatsächlich die Band Modest Mouse. Mhm. Und die hatte 2007 plötzlich einen neuen Gitarristen.
Ja.
Und das war kein anderer als der bekannte Musiker aus Manchester, Johnny Marr. Mhm.
Der, ich glaube, er hat sie vorher schon produziert, ne? Also irgendwie haben die schon miteinander gearbeitet.
Das kann sein. Die Kooperation ging, glaube ich, länger. Aber genau. Aber tatsächlich zusammen gespielt, nur auf diesem einen einzigen Album, We Were Dead Before the Chip Ever Sank, Even Sank. Mhm.
Und das ist... Es ist eigentlich ein tolles Album. Es ist ein bisschen bekloppt. Man weiß nicht so ganz, in welche Ecke man da stecken soll. Vor allem, ich weiß nicht, wie der Sänger heißt, aber der singt irgendwie, als ob er recht wahnsinnig wäre. Ne? Also, das, ich finde gerade diese Single
Dashboard.
Dashboard. Ne? Großartig. Und ich finde, hört euch, Leute, hört euch mal an, Dashboard. Und im Vergleich dazu von Electronic, Getting Away With It. Und achtet mal da auf die Gitarre. Am besten bei Getting Away With It die 12-Inch-Version, die Extended Version, also einfach die Maxi-Version. Die fängt nämlich an nur mit extra hier, also mit Bassdrum und und Gitarre. Und ich finde, da hört man eine starke Ähnlichkeit, also was den Stil angeht, zwischen diesen beiden Songs. Da, als ich den gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist doch Getting Away With It, das wird schon immer. So viel zum Thema Sound. Also bei Modest Mouse jetzt.
Ja. Ja, dann ging es natürlich für Johnny Marr schon direkt weiter zur nächsten Band. Wie gesagt, ich glaube, überall, wo er angeklopft hat, wurde er mit offenen Armen empfangen.
Ich glaube auch, da kann man sich auch wirklich so rühmen, ne? Mhm. Da gehen doch die Verkäufe noch in die Höhe, wenn man so den Johnny Marr, der im Stempel mittlerweile drauf hat, oder zumindest ja, also die Achtung, ne? Hoho, ne? Das ist Gütesiegel.
Ja, und für die Band, fürs Arbeiten, ich glaube, mit Johnny Marr ist ein Mensch, mit dem man gern zusammenarbeitet, also mit dem man auch gut zusammenarbeiten und produktiv zusammenarbeiten kann. Also keine Diva wie Morrissey, ne? Also zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr umgänglicher Mensch und hat auch Spaß, auch mit jüngeren Musikern zusammenzuarbeiten. Mhm. Was ja zwangsläufig irgendwann passiert, wenn man sich wenn man älter wird und sich mit neuen Indie-Bands einlässt.
Ja, mit anderen The Bands.
Genau, The Creeps.
Ja. Zum Beispiel, wir haben noch eine Band, haben wir doch übersprungen, fällt mir gerade ein.
Ach.
Haben wir überhaupt aus den, über die, oder wo kommen die jetzt erst? Die kommen jetzt, The Crips, genau.
Ja. The Crips kommen jetzt, genau, die meine ich. Richtig. Mit ihren Album, was sie gemeinsam mit Johnny Marr gemacht haben, Ignore the Ignorant. Mhm. Genau. Und auch das ist eine Band, die mit, die mit schon vielen anderen Musikern zusammengearbeitet haben und man sich so quasi schon über den Weg gelaufen ist, weil man da auch schon irgendwo mal zusammen was mit Johnny Marr gemacht hat. Mhm. Edwin Collins sagt mir aber nichts direkt, aber mit denen hatten die auch gemeinsam 2010 was gemacht, also The Creeps und Johnny Marr. Mhm. Und auch The Creeps hatten auch schon eine Kooperation mit Franz Ferdinand 2007.
Ja. Ist Edwin Collins nicht der Typ mit I Never Met a Girl Like You Before? Oder so. Klingt da so ähnlich.
Das,
weißt du? So ein Radio-Hit, Edwin Collins? Guckt mal nach hier.
Ganz bestimmt. Ich hab Copy-Paste. Mensch, das ist doch hier schnell gefunden. Seien Sie dabei, wenn hier gehupt wird.
Ja, also in Echtzeit wird hier...
Ein schottischer Musiker.
Kann ich jetzt auch völlig blamieren.
A Girl Like You, sehr
gut. Ist doch, ist von Edwin Collins. Das ist sowas, komischerweise. Ich kann mir wichtige Sachen nicht merken, aber ich merke mir, dass A Girl Like You von ein Hit von Edwin Collins war.
Großartig.
Hat denn da schon Johnny Marr drauf gespielt? Ich glaube nicht. Ne?
Das war 94, nein. Das ist, da war er noch mit Electronic beschäftigt.
Ja. Ja, gut, wieder was dazugelernt, ne, Edwin Collins.
Mhm. Genau, und The Creeps, das war genau ein Album, die gingen noch gemeinsam auf Tour und sonstiges, also gehörte wirklich so 2-3 Jahre zur Band, aber daraus ist nur ein Album geworden.
Ja, kann vielleicht auch damit zu tun haben, ich habe da mal vorhin kurz reingehört und die klingen doch schon sehr, sie wollen doch sehr nach The Strokes klingen, oder?
Ja, das kann sein. Das ist genau dieser Hype von The Strokes, auch so die Zeit, das passt da rein. Und auch die Zusammenarbeit mit Franz Ferdinand, das spricht alles dafür. Ja, Mitch, und dann habe ich noch eine ganz lange Liste von weiteren Musikern, mit denen er zusammen einfach als Gast zusammengearbeitet hat, ausgesucht. Und da sind die Pretenders zum Beispiel dabei, 1990.
Ja, genau. Ja.
Vor Talking Heads, 88. Und zwischen 1990 und 2009 auf 4 Alben von den Pet Shop Boys.
Mhm. Ja, ich glaube, die kommen ganz gut miteinander, ne? Also da ist er häufiger mal mit unterwegs gewesen. Also nicht unterwegs, aber auf den Alben.
War er nicht sogar mit den Pet Shop Boys als Live-Musiker unterwegs, ohne auf der Bühne zu stehen?
War das Johnny Marr? Ich glaube nicht.
Nee,
Ich glaube nicht. Es war die Performance-Tour, da sah man die Musiker nicht, aber da hat, glaube ich, jemand gespielt. War das, wie heißt der, J.J. Bell?
J.J. Bell, stimmt. Das kann gut sein.
Ja, ich glaube auch einer von denen, die mittlerweile gar nicht mehr leben. Aber er hat, und da habe ich gerade auch eine Übersicht gefunden, er hat auf diesen 4 Alben zwischen 1990 und 2009.
Ja.
Gespielt. Da gibt es hier diesen guten Menschen Wayne Studer, der diese Website GeoWayne hat und so gut wie alles katalogisiert. Da sind wir wieder beim letzten Mal, was irgendwie Pet Shop Boys aufgenommen haben, und er erklärt das auch. Er interpretiert auch die Songs und hat auch diese ganzen Links. Wo ist er denn jetzt auf einmal? Habe ich wieder zugemacht? Ja klar, wahrscheinlich, weil ich nach Edwin Collins gesucht habe auf dem gleichen Tab. Gehen wir mal zurück. Sag mal kurz ein bisschen was.
Ja, ich kann auch die anderen Gastmusiker-Geschichten erzählen. Ja. Bevor wir gleich mal zu den Pet Shop Boys zurückkommen, über die wir natürlich noch viel mehr erzählen können, weil wir da uns tatsächlich so ein bisschen auskennen als Fans.
Da gibt es ja auch ein Jubiläum, 40 Jahre Pet Shop Boys. Wahrscheinlich können wir das dieses Jahr noch nutzen, um mal eine Sondersendung zu machen. Eine Episode, meine ich natürlich.
Eine Episode. Ja,
Episode. Ja. True Crime.
True Crime-Episode. Das nimmt auch mittlerweile überhand, dieser True Crime.
Ja, ja.
Schaltest du zwischendurch beim ZDF rein und ein bisschen in so einer eigentlich, keine Ahnung, boulevardesken Sendung, und dann kommen da True Crime-Geschichten, die sie da plötzlich erzählen.
Ja, ja. Also am besten hat das doch die beim letzten Mal schon gelobhudelte Serie Only Murders in the Building auf die Schippe genommen.
Ganz genau. Mittlerweile kommt dieser Style, also dieser Only Murder Style, auch wieder in ZDF-Vorabendprogramm an, in dem jetzt in einer Soko, ich glaube Soko Potsdam, auch ein Podcast gemacht wird mit den den Oberkommissar, Hauptkommissar. Ja.
Ja, gut, da sieht man schon, woher sie ihre Ideen haben, ne?
Richtig.
Ja, ich habe es jetzt gefunden.
Erzähl mal, Pet Shop Boys.
Also zum ersten Mal auf dem Album Behavior, wo wir gerade auch gesagt haben, zur Tour dazu, aber ich glaube, da war er nicht dabei. Mhm. Auf 2 Songs auf dem Album gespielt, This Must Be The Place I Waited Here To Leave. Das ist nämlich ganz interessant, weil vorher haben Pet Shop Boys ja sich sehr stark gegen Gitarren ausgesprochen, ne? Weil sie ja sich wirklich abgrenzen wollten von Rockbands. Ne? Und hier und da gab es schon mal ein ganz kurzes Gitarren-Einspielchen und sowas bei einigen Songs. Und auf dem Album Behavior hört man mehr Gitarren, auch, aber nicht so prominent, aber ein paar Gitarren-Sounds. zum Beispiel aber auch bei dem Song How Can You Expect to Be Taken Seriously, das ist ein bisschen ironisch, weil da geht es ja gerade um ja, diese Rockstar-Attitüde. Ne? Genau. Da haben natürlich auch eine E-Gitarre da rein. Ne?
Und den gespielten Beef mit U2, in dem sie dann auf der B-Seite noch Where the Streets of No Name
Carpet eben
Eyes of You
packen. Und Doppel-A-Seite.
Ne? Doppel-A-Seite, ja. Großartig.
Und My October Symphony, das ist auch so eine Wah-Wah-Gitarre, ne? Aber da hat man jetzt wirklich nicht so diesen prominenten Sound von ihm. Aber am Ende von This Must Be the Place I Waited Years lief ein schönes Gitarren-Solo, kann man fast schon sogar sagen. Mhm. Ne? Er hat für die Pet Shop Boys auch einen Remix gemacht, auch interessant. Ne? Bis jetzt haben wir ja erst Gitarristen kennengelernt und auf der 1993 erschienenen Single Can You Forgive Her auf irgendeiner Remix-Maxi gibt es einen Remix von Johnny Marr. Des Songs I Want to Wake Up, der original auf dem Album Actually 1987 von Pet Shop Boys erschienen ist. Also hat er sich auch als Remixer betätigt. Jo, ist, glaube ich, ganz hörbar, dieser Mix, aber jetzt auch nicht etwas für die Ewigkeit. Gut, wir müssen jetzt nicht alle Pet Shop Boys Songs aufzählen. Wir verlinken das in den, wen das interessiert, in den Show Notes, da kann man es nachlesen.
Mich interessiert.
Aber bei einigen Songs ist er auch wirklich, wenn man es weiß, oder beziehungsweise so unterbewusst, kann man es auch wirklich raushören. Ist zum Beispiel auf dem Album Yes von 2009 sehr prominent bei, ich glaube, 7 oder 8 Songs unterwegs. Und, bei Did You See Me Coming, das ist, glaube ich, das, wo man am Anfang wirklich so einen klaren Bratsakkord von Johnny Marr hört. Da ist es auch so in diesem Stil, ne? Seines Gitarrensounds. Da kann man es gut hören. Ja. Das ist sein Beitrag. Und was ich am kuriosesten finde, ehrlich gesagt, die kurioseste Kooperation oder Kollaboration ist die mit Hans Zimmer.
Ja, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ja.
Tatsächlich. Der große Filmmusiker Hans Zimmer.
Hans Zimmer, der deutsche Filmkomponist, ich weiß nicht, was alles gemacht hat, aber für viele Dinge bekannt ist. Er ist zum Beispiel auch für den Soundtrack von dem Film Inception bekannt. Hm. Und da hat er schon zum ersten Mal mit Johnny Marr zusammengearbeitet.
Ja. 2010. Also das heißt, immer wenn es Gitarren gibt auf dem Soundtrack, dann stammen die von Johnny Marr.
Höchstwahrscheinlich. Aber vielleicht haben sie auch gemeinsam komponiert, wer weiß, ne?
Also, weiß ich gar nicht. Also ich denke mal, dass er nicht so mit ihm komponiert hat, sondern es gab auch mal ein paar Auftritte wohl, ne, mit Orchester und also nicht direkt Tour, aber da ist halt auch das Live mit Hans Zimmer und Orchester halt aufgetreten. Ne? Oh, auch wieder Pet Shop Boys, da gab es auch ein paar spezielle Radio, BBC Live Recordings mit Orchester, BBC Orchester. Da ist auch bei einem Johnny Marr dabei.
Ja, schön.
Gibt es, glaube ich, auch eine Radioaufnahme, die bei YouTube irgendwo herumgeistert. Hm. Ich habe ihn gesehen, ich glaube, das ist eine Brit Awards Geschichte, wo er aufgetreten ist mit dem Titelsong von Billie Eilish für No Time to Die.
Genau, das war 2021, ne? Der letzte James Bond Film, genau, den Song mit Billie Eilish. Ja.
Interessant, wo du gerade sagst, er arbeitet mit jungen Musikern auch zusammen, ne, über diese Jan Zimmer Kooperation. Also das ist ja sowieso immer, ne? wer singt den Titelsong von James Bond, ne? Also das ist natürlich, damals, das war ja der Höhepunkt, oder gerade so diese, da boomt es ja gerade mit Billie Eilish, das war eigentlich klar, dass die das sein muss, oder? Und Johnny Marr macht natürlich dann die typischen drei chromatischen James-Bond-Thema-Noten dazu, ne, die immer in jedem Song auch irgendwie untergebracht werden müssen. Übrigens auch hier wieder Fun Fact, die Verbindung zurück. Der Song, der gerade erwähnt wurde, This Must Be the Place I Waited Years to Leave von Pet Shop Boys, war eigentlich konzipiert als ihr Beitrag damals, als noch gesucht wurde, wer schreibt eigentlich den Titelsong für den James Bond Film A View to a Kill, war es, glaube ich.
Ah ja.
Und auf einigen Demos ist, Demo-Compilations ist dieser Song, also in der früheren Version, einfach als James Bond betitelt. Das, was später zu This Must Be a Place Where the Tears to Leave wurde. Da, ne, haben wir wieder. Ja, das kann doch kein Zufall sein.
Das ist kein Zufall.
Duran Duran waren es dann, glaube ich, da. Nee, es war gar nicht. Das war später hier, The Living Daylights. Genau. Das war das, was Aha dann. Glaube ich, war auch besser. Ich glaube, der Song The Living Daylights, da erinnert sich, also der ist auch wirklich gut.
Ja. Was haben wir noch zu erwähnen zu Johnny Marr?
Johnny Marr als Solokünstler.
Richtig. der Mann musste erst 50 werden, also jetzt vor 10 Jahren
ungefähr,
genau, um tatsächlich eine Solo-Karriere zu starten. Und das hat er getan mit einem Album The Messenger und ein Jahr später dann mit Playland, was für mich lupenreine und wunderbare Johnny Marr-Platten sind.
Mhm.
Rockt ziemlich gut, finde ich. Und ja, und zum ersten Mal hören wir ihn da tatsächlich singen, ne?
Mhm.
Vielleicht bei den Healers auch schon, schätze ich mal. Aber hier ist er tatsächlich zum ersten Mal mit seinem eigenen Namen und alleine für die ganze Geschichte verantwortlich.
Hm. Ja, und er macht das ganz ordentlich. Ich finde, er hat eigentlich eine gute Solostimme, die er auch effektiv einsetzt und auch bei besagten Live-Mitschnitten, die es auch im Internet, bei YouTube oder so zu sehen gibt, wo er natürlich auch viele von den Smiths-Songs spielt, finde ich auch, dass er, jetzt ohne es zu übertreiben, aber der Stimme von Morrissey auch recht nahe kommt, ohne dieses Geknödel da reinzubringen. Ne? Aber er singt solche Songs wie halt This Charming Man und There is a Light That Never Goes Out richtig gut.
Absolut, absolut. Und so Songs, die ich da von den beiden Alben jeweils empfehlen würde zum Reinhören, die haben wir auf der Playlist, ne? Schon mal öfter erwähnt heute. Die übrigens This Really Is Johnny Marr heißt. Upstairs und Easy Money. Ja.
Okay. Also ich höre da gerne rein, denn ich habe mit dem Solo-Oeuvre von Johnny Marr mich noch gar nicht so sehr beschäftigt.
Ja. Und wer nochmal einen Gesamtblick haben möchte, wie er auch zurückblickt auf seine Karriere, kann natürlich in das 2015er Live-Album reinhören, wo er auch natürlich nochmal alte Smith-Songs singt oder auch andere Dinge, die er getan hat.
Ja.
Ja. Adrenaline Baby heißt es. Adrenaline. Mhm. Ja, aber damit ist noch nicht genug. Der hat noch zwei weitere Alben gemacht.
Ja, eins kam, glaube ich, dieses Jahr schon. Also das letzte raus, ne? Ja.
Nee, das neueste ist tatsächlich das Best-of, was jetzt am 3. November, also letzte Woche rauskam.
Das ist ein Best-of. Ah ja, okay. 22, genau, das war das letzte, ja.
Genau, 22 war das letzte und das war eigentlich kein Album im eigentlichen Sinne, sondern eine vierteilige EP.
Mhm.
Ja, nach und nach veröffentlicht wurde und jetzt ein Album sind, also Fever Dreams Parts 1 bis 4. Ja, und 2018 Call of the Comet haben wir jetzt übersprungen.
Stimmt, ja.
Ohne genaueres zu sagen. Ja. Jo. Zu den neuesten Songs, vielleicht noch kurz, ne? Die sind ja auch dieses Jahr erschienen. Das sind einmal Somewhere und The Answer. Das sind die beiden neuen Songs, die er fürs Best-of-Album gemacht hat. Und zum ersten Mal auf diesem Album auch hörbar, außerhalb der Sonderreleases zum Record Store Day 2015, ein Depeche Mode-Cover.
Und schon wieder schließt sich der Kreis.
Kreis schließt sich. I das Feel You
hat er tatsächlich. Ein incestuöses Business hier.
Ja. Genau, und Aphilio spielt ja auch sehr gerne live, ist auf dem Live-Album, glaube ich, auch drauf. Ja.
Mhm.
Genau, sehr schön, sehr schön. Kann man machen.
Ja. Das unterfordert ihn wahrscheinlich, dieses zweitönige Riff
von
Aber es ist effektiv. Also, ne?
Ja.
Geht ja nicht um Virtuosität bei
sondern. Genau. Naja. Er kann auf jeden Fall gleichzeitig gefühlvoll singen. Also, die beiden Frontleute von Depeche Mode vereint er in einer Person.
Ja, genau.
Guck mal.
Das muss man erstmal machen.
Das muss er erstmal hinkriegen. Ja. Und was er auch erstmal hinkriegen muss, du musst auch in Mitte 50 deine eigene Autobiografie schreiben.
Mhm. Ja, habe ich vor. Also, dauert ja noch ein bisschen dann.
Hat noch ein bisschen Zeit. Nennen Sie Set the Boy Free.
Mache ich nicht, weil die hat ja schon, also, war anscheinend so genannt.
Das stimmt. 2016 im November erschienen. Ich habe es übrigens nicht gelesen. Ich hätte es aus der Bücherei vielleicht ausgeliehen, aber die hat es gar nicht. Verrückterweise. Verlinkt haben wir nur eine Kritik oder einen Bericht aus dem Guardian.
Ja, schauen wir mal, ob man die irgendwo herkriegt. Ich würde mal Medimops gucken oder so.
Ja.
Weiß auch nicht, ob das hier veröffentlicht wurde oder ob es nur als Import zu haben ist.
Ich habe das Gefühl, man kann es tatsächlich nur als Import lesen.
Mhm. Ja, glaube ich, noch für den hiesigen Markt vielleicht gar nicht so sehr interessant,
ja.
Das zu übersetzen und ja. Aber die Fans, klar, warum? Die kaufen sich im Original und lassen sich das rüberschippen.
Richtig. Und man kann natürlich nicht alle Kooperationen auflisten, die er gemacht hat. Habe ich auch nicht getan, aber ich möchte eine noch erwähnen, und das ist die mit Noel Gallagher. Also,
oh, Britpop.
Ja, 2002 schon bei Oasis, glaube ich, ein Song. Mhm. Aber eigentlich ist er auch Standardgast seit 2014 bis zum aktuellen Album von Noel Gallagher's High Flying Birds. Mhm. Tatsächlich auch zu hören.
Mhm.
Ja. Yep, yep. Ja, runde Sache.
Haben wir ihn schon mal live gesehen? Nein, nein. Noch nicht live gesehen. Nein,
wir haben Johnny Barr. Also das muss jetzt auf die Bucketlist, glaube ich, bei uns. Nochmal Johnny Barr live sehen. Nee, habe ich nicht, tatsächlich.
Also wir haben noch mal ganz kurz bei Modest Mouse auf dem Festival reingeschaut. War er dabei? Wahrscheinlich, ne?
Wenn es zu diesem Album war, ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir haben wirklich nur Dashboard gehört und sind dann schnell weiter zu der Band, die wir eigentlich sehen wollten.
Mhm.
Und da muss er doch eigentlich dabei gewesen sein. Muss man mal recherchieren. Also ich glaube, wahrscheinlich haben wir ihn gesehen.
Ohne ihn großartig wahrzunehmen. Ohne es wahrzunehmen. Ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Hm. Ja, Mitch, ist das Bier eigentlich leer?
Ja, ja, das...
Meins noch nicht. Ich habe noch einen
Schluck. Das war schön süffig, ja.
Herrlich. Mein Punk IPA hat noch ein Schlückchen.
Mhm.
Ja, liebe Leute, ich glaube, wir können euch rauswerfen. In diesen Tag, ja,
also
oder in die
wir
Nacht.
Wir hoffen, dass das für euch, also wir ziehen den Hut vor Johnny Marr und wünschen nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag auf die nächsten 60 Jahre. Ne? Also auf das es heißt, im Jahre 2083, heute wäre Johnny Marr 120 Jahre geworden. Vielleicht ist das dann ja sogar, man weiß es schon, was die Zukunft bringt.
Ja, 120 ist, glaube ich, rein biologisch möglich.
Es ist möglich.
So wie die Zellen so angelegt sind und man abbaut, da hat mal jemand berechnet, das ist wirklich die Schallgrenze, 120.
Also ich glaube, wenn einer von Musikern, die ich irgendwie kenne und verfolge und schätze, das erreichen, ich glaube, das ist dann, wenn dann wäre Steven Wilson. Weil der sieht mit Mitte 50 immer noch aus wie 25 und wenn das so weitergeht, dann ist er wahrscheinlich ein Kandidat dafür.
In irgendeinem Artikel habe ich beide auch in einem Satz gelesen. Heute, den ich gelesen habe, Steven Wilson
Johnny und Johnny Marr. Kurios.
Ja, ja, das gibt es. Ja, also hier haben wir jetzt eine Stunde gut voll gemacht und wenn ihr jetzt noch an die Stunde, sagen wir 105 Minuten Zeit habt, dann hört man die Playlist, die in den Shownotes wahrscheinlich ganz oben zu finden sind. Ne? Also die werden wir.
Vielleicht wird sie noch länger, weil ich habe ja noch nichts da reingepackt.
Ja. Mhm. Ein zweiter Teil. Also Leute, alles, was nach Panic kommt, kommt von Mitch.
Alles klar.
Ja.
Gute Überleitung, ne? Auch dann zu meinem Teil Panic.
Oh ja.
Don't Panic. Jetzt kommen alle Pet Shop Boys Songs mit denen, wo irgendwie eine Sekunde lang Johnny Marr drauf zu hören ist. Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Die ja, also das war unser erster Jubiläen-Podcast. Ja.
Ja. Genau.
In einer Folge, in einer Reihe von vielen Jubiläen. Demnächst ist aber wieder Weihnachten, ne? Also letztes Jahr hatten wir diese Weihnachtsgeschichte mit dem Adventskalender.
Er hat's gesagt. Mein Gott. Und ich habe heute Morgen, bin ich aufgewacht und dachte, nein, wir machen keinen Adventskalender.
Ja, ich dachte mir, vielleicht kann man das stattdessen den Adventssonntage. Ja?
Oh, ein Kerzchen dann anmachen.
Aufmachen. Immer Adventssonntag. Die Kerze anmachen, die Pottermoskerze.
Vier Pottermoskerzen für den Dezember.
Na, das ist vielleicht nicht zu über ambitioniert.
Ja, wenn wir in den nächsten zwei Wochen tatsächlich vier gute Themen haben.
Ja, ja, es müssen ja nur kurze Themen sein.
Ja, ja.
Ne?
Also wie Türchen, ne? Klar.
Also zusätzlich zu den eigentlich stattfindenden Pottermaus-Episoden, die, wie wir es mittlerweile so gemerkt haben, zwischen zwei bis drei Wochen Turnus zu hören sind. Aber auf jeden Fall, spätestens in drei Wochen gibt es wieder den nächsten Pottermaus-Podcast. Genau. Vielleicht mal zum Thema True Crime.
Klar, wenn dazu hart, alles ist hier möglich.
Alles geht. Nichts muss.
Wird hart recherchiert, alles ins Workflow und dann wird mal durchgepottamiert.
Der True Crime Hype.
Ja.
Und was die Popmusik daraus macht.
Genau. Und warum das nichts mit uns zu tun hat.
Jo.
Gut.
Dann.
Guck mal, wo ist denn hier das Soundboard?
Guck mal. Dashboard.
Irgendwo. Auf dem Dashboard.
Dashboard melted, but we still had a radio. Super Video übrigens auch, total bekloppt. Aber habe ich schon mal gedacht, ne? Modest Mouse.
Modest Mouse.
Eigentlich hätte man jetzt noch eine Johnny Marr Gitarre drüber spielen müssen.
Ja, ja.
Aber ich kenne ja keinen, der so spielen kann.
Kann er.
Wer kann das schon?
Nur der Johnny.
Johnny, Johnny. Johnny be good. Hey.
Wuhu.
Get the message. Auch das kommt nicht in dem Song vor.
Disappointed.
Potamos.
Potamos.
In diesem Sinne, Hang the DJ.
Ich habe ja gar nicht The Priest erwähnt. Ein Song, den Johnny Marr mit einer Schauspielerin gemacht hat, wo sie so im Cockney-London-Style erzählt, wie hart das Leben auf der Straße ist, also als Obdachlose. The Priest müsst ihr euch anhören.
Okay.
Tschö.
Machen wir. Tschüss.